Johannes Kapitel 5, Vers 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem ist aber am Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, mit 5 Hallen. In diesen lag eine Menge von Kranken, Blinden, Lahmen, an Abzehrung Leidenden, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Ein Engel stieg nämlich zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber dort ein Mensch, der 38 Jahre an seiner Krankheit gelitten hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon lange Zeit so zugebracht hatte, sagte er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus sagt zu ihm: Steh auf, hebe dein Bett auf und geh umher. Und alsbald wurde der Mensch gesund, hob sein Bett auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Die Juden sagten nun zu dem Geheilten: Es ist Sabbat und es ist dir nicht erlaubt, das Bett aufzuheben. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir: Hebe dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesprochen hat, hebe es auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich hinwegbegeben, während eine Volksmenge an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Der Mensch ging weg und sagte den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus, weil er dies an einem Sabbat getan hatte. Ich würde das Ganze überschreiben mit Wunder in der Halle 5. Wir haben hier ein Kurzentrum am Rand Jerusalems, das mit einer heilenden Badeanlage verbunden ist, dem Teich Bethesda. Inzwischen hat man das Ganze ausgegraben und festgestellt, was hier auch schon steht. Dieser Teich war in der Mitte geteilt durch einen Säulengang, es waren eigentlich 2 Teiche, rechts und links war ein Säulengang und oben und unten auch. Es waren also insgesamt 5 Säulengänge oder Hallen und dort konnten kranke Menschen richtig gesund werden. Allerdings anders als in unseren Kurzentren. Bei uns geht es ja darum, dass man in so einem Wasser längere Zeit badet und allmählich Besserung erfährt. Während hier ging es darum, wenn das Wasser bewegt wurde, dann hatte der erste Kranke, der da hineinkam, die Chance, sofort gesund zu werden. Und an der Stelle merkt man, dieser Name Bethesda heißt eigentlich auf Deutsch Haus der Gnade oder Haus des Erbarmens. Aber das Haus war voller Egoisten. Denn jeder wollte selbst der Erste sein, der sofort in dem Wasser ist, nachdem es bewegt wurde. Und als dieser Kranke sich bei Jesus so ein bisschen wehmütig beklagt und sagt: Ich habe ja niemand, dann sagt er: Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Wörtlich steht aber für dieses Wort bringen griechisch das Wort balle. Alle kennen das von diesem Wort Ball. Ein Ball braucht man, um ihn zu werfen. Das heißt, wörtlich steht hier eigentlich: Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich wirft. Müssen wir uns vorstellen, sobald das Wasser bewegt wurde, die schauten den ganzen Tag auf das Wasser, dann humpelten die, krochen, sprangen, rannten, wurden geworfen in das Wasser hinein und nur der erste von ihnen hatte die Chance, geheilt zu werden. Alle anderen kamen pitschnass wieder raus und waren noch genauso krank wie vorher. Also ein schrecklicher Wettlauf des Elends. Dieses Haus des Erbarmens war voller Egoisten. Auch die Gemeinde könnte man vergleichen mit einem Haus des Erbarmens, Haus der Gnade. Und ich frage mich manchmal, ob so eine Gemeinde nicht auch in einem gewissen Sinne, zumindest teilweise oder manchmal, voller Egoisten ist. Jeder hat sein eigenes Problem, für das er die Lösung sucht. Der eine für seinen Arbeitsplatz Problem, der andere für seine Gesundheit, der dritte hat Probleme mit seinen heranwachsenden Kindern, ein anderer sucht Hilfe für seine Spannungen in der Ehe, Einer klagt über Überlastung, ein anderer braucht unbedingt eine neue Wohnung. Jemand kommt mit seinen Finanzen nicht zurecht. Einer hat Pensionierungsprobleme. Ein anderer fühlt sich in der Gemeinde nicht wohl. Jeder sucht Lösungen für sein eigenes Problem. Und dann kommt Jesus. Warum er gerade diesen einen Mann anspricht und nicht die vielen anderen, das weiß ich nicht. Warum er gerade dich anspricht oder zu mir gekommen ist, weiß ich auch nicht, aber ich freue mich darüber. Und er stellt diesem Mann die Frage, willst du gesund werden? Ist das nicht eine überflüssige Frage für einen Mann, der 38 Jahre krank ist, ihn zu fragen, willst du gesund werden? Ich denke, die Frage ist nicht überflüssig, denn es gibt Leute, die haben sich an ihre elende Lage so sehr gewöhnt, dass sie keinerlei Glauben mehr für irgendeine Veränderung haben. Und die Psychologie lehrt uns, dass es Menschen gibt, die zwar immer über ihr Elend und ihre Krankheit klagen, die sie aber unbewusst gerne festhalten, denn solange sie krank sind, können sie sich vor den Anforderungen des Lebens in diese Krankheit hinein flüchten und brauchen sich der rauen Wirklichkeit des Lebens nicht zu stellen. Deshalb ist die Frage, willst du gesund werden, schon eine berechtigte Frage und nicht überflüssig. Man könnte fragen, hast du Glauben für deine Lage? Und zwar Glauben für eine Veränderung. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Lage jeder von uns ist, aber ich möchte die Frage gleich übertragen auf jeden von uns. Hast du Glauben für deine Lage, falls da irgendwo ein Problem ist, dass Gott dir helfen könnte, dass Jesus bei dir ist und dich auf die Beine stellt? Die Antwort von diesem Mann ist eigentlich eine Antwort des Selbstmitleids. Er sagt, ich habe keinen Menschen. Wenn heute Morgen jeder, der hier ist, schreien könnte, laut, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele schreien würden, ich habe keinen Menschen. Es ist keiner, der sich um mich kümmert. Es ist keiner, der mich wirklich liebt. Es ist keiner, der mich versteht. Vielleicht würden das manche Senioren rufen. Vielleicht jemand, der geschieden ist, vielleicht jemand, der verwitwet ist, vielleicht manche Jugendliche, auch wenn er ganz attraktiv aussieht und die anderen nach ihm schauen, dass er trotzdem sagt, ich habe niemand. Vielleicht sogar manche Ehepartner, dass er sagt, ich habe niemand, keinen Menschen. Dieser Mann hier erwartet seine Lösung von einem anderen Menschen. Ja, was würde das bedeuten, angenommen, er hätte einen gefunden? Angenommen, Jesus wäre jetzt der Mensch, der ihm helfen wollte. Was würde das bedeuten? Es würde bedeuten, dass die beiden jetzt trainieren zusammen. Dass sie überlegen, wie sie am schnellsten mit dem Bett ins Wasser kommen. Ob er da Räder drunter machen soll, dass er es hineinschiebt und dann ruckartig stehen lässt, sodass der einen Satz ins Wasser macht. Oder dass der Helfer Bodybuilding macht, um ihn zu tragen. Ich weiß es nicht. Irgendwie so eine Technik müssten sie ja zusammen ausprobieren, sonst hätten sie keine Chance, in den Teich zu kommen, denn da gab es ja keine Platzkarten. Er erwartet also Hilfe von einem anderen, der ihn stützt, der ihn trägt, der ihn tröstet, der ihm hilft, der seine Probleme löst. Und es kann sein, dass das auch manchem unter uns heute Morgen hier so geht, dass ein anderer für ihn aktiv werden soll, damit sich seine Probleme lösen. Suchst du auf dieser Ebene eine Lösung deiner Probleme? Und dann wäre es sicher wichtig, daran zu denken, dass Jesus vor dir steht. Und Jesus diskutiert mit ihm nicht über sein Problem. Offensichtlich war der Mann selbst schuld an seiner Lage, denn später, als er ihn in dem Tempel trifft, sagt er ja, sündige jetzt nicht mehr. Das heißt ja, dass da irgendwie die Sünde mit hineingespielt hat in sein Elend. Aber Jesus diskutiert noch nicht einmal dieses Problem. Er versucht nicht rauszukriegen, warum es ihm so schlecht geht, sondern er gibt ihm drei Befehle. Er sagt, steh auf, hebe dein Bett auf und geh umher. Das heißt, Jesus spricht den Willen dieses Mannes an und sagt, tu selbst den ersten Schritt zu deiner Genesung. Warte nicht auf die anderen, auf die Schritte der anderen, sondern handle selbst. Und jetzt kann er nicht mehr sagen, ich habe keinen Menschen, sondern jetzt muss er selbst überlegen, bin ich denn der Mensch, der handeln möchte im Glauben an Jesus? Und an der Stelle möchte ich fragen, wozu fordert Jesus dich auf? Was möchte er von dir für Glaubensschritte in deinem Leben haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die Lage von jedem ganz verschieden ist. Aber manche könnte selbst heute schon, indem er den ersten Schritt in eine richtige Richtung tut, Lösung seiner Probleme erfahren. Es kann sein, dass Jesus jemand ermutigt, der hoffnungslos ist. Ich denke an einen Vertreter, der Rechtsanwalt war. Er hatte seine Praxis aufgegeben, weil er ein sehr gutes juristisches Buch hatte, das er jetzt als Vertreter verkaufen wollte bei anderen Juristen. Aber der Verkauf stockte. Er ist eigentlich fast keine Bücher losgeworden. Schließlich konnte er noch nicht mal mehr sein Hotelzimmer bezahlen und das Glas Milch, das er sich abends bestellte, konnte er auch nicht bezahlen. Er hatte kein Geld mehr. Seine Familie lebte in einem anderen Ort, weil er ja auf Geschäftsreise war. Er war voller Elend. Und dann hat er das getan, was manche Menschen im Elend tatsächlich nach vielen Jahren endlich wieder tun. Er hat gebetet. In seinem Hotelzimmer hat er sich verzweifelt auf seine Knie geworfen und gebetet. Er hat Gott seine Lage erzählt, wie dreckig es ihm geht, dass er nicht mehr weiß, ob er weiterkommt, wovon seine Familie leben soll, ob es nicht besser ist, sein Leben selbst und freiwillig zu beenden. Und als er so sein Herz ausgeschüttet hat und wieder aufstand, sah er vor sich eine Bibel liegen. Die lag auch vorher schon dort. Es gibt ja viele Hotels, die in ihren Zimmern Bibeln ausliegen haben. Und da blätterte er so drin herum und fand rein zufällig die Bergpredigt in Matthäus. Und da las er diesen Abschnitt: Sorget euch um nichts. Sorget nicht, was ihr essen werdet. Sorget nicht, womit ihr euch kleidet. Denn euer Vater im Himmel weiß, dass ihr alle diese Dinge bedürft. Und das war ja genau seine Lage. Darum hatte er sich die ganze Zeit gesorgt. Und er hat sich trösten lassen von diesem Wort. Er hat dann sein Glas Milch getrunken und hat in dieser Nacht sehr gut geschlafen. Und am nächsten Tag ging er voller Zuversicht zu dem ersten Kunden und verkaufte dort sein Buch. Und an diesem Tag verkaufte er so viele Bücher, wie er zuvor noch überhaupt nicht verkauft hatte, einfach weil er von Jesus auf die Beine gestellt war. Er hatte diese Sorge abgegeben an ihn. Er war selbst aufgestanden und er wurde auf diesem Gebiet recht erfolgreich. Da hat Jesus jemand seine Hoffnungslosigkeit weggenommen und ihn auf die Beine gestellt. Ich denke an jemand anders, den ich nicht kenne, da ging das ein bisschen anders, aber ich kenne, hatte dieser Tage einen jungen Mann kennengelernt und er erzählte, wie in seiner Gemeinde die Christusträger zu Besuch waren. Einige kennen die, die machen so Lepra-Arbeit in Ländern der dritten Welt, aber sie haben hier in Deutschland eine leise und eine laute Musikband, die evangelistisch arbeiten. Und diese laute Band war bei ihnen zu Gast und sie haben an diesem Abend viel über Jesus gesungen und gesprochen und hinterher sich so beim Glas Tee zusammengesetzt. Und der Schwager von diesem jungen Mann, den ich kennenlernte, das war so ein ganz starker Raucher. Und vorher hatten die Christusträger erzählt, wie sie eben auch Arbeit machen, wie sie so Kinder von der Straße holen und für ungefähr 50 Mark im Monat sie dann versorgen können und dass sie Paten auch für solche Kinder suchen. Die 50 Mark spenden, damit so ein Kind von der Straße geholt wird, eine gute Erziehung bekommt, vielleicht sogar Jesus kennenlernt und ein fröhlicher Mensch wird. Als sie so zusammensaßen, da fragte dieser eine Christusträger, diesen Schwager: Sag mal, wie viele Kinder verrauchst du eigentlich jeden Monat? Sagt er: Wie bitte, ich? Kinder verrauchen, was bedeutet das denn? Er war ganz entsetzt. Und er sagte: Ja, schau mal, ich weiß nicht, was du ausgibst für dein Rauchen jeden Monat, aber für so ein Kind brauchen wir 50 Mark. Ich weiß nicht, wie viele Kinder du da verrauchst monatlich, ob es 2 Kinder sind oder 2,5 oder 3, keine Ahnung. Aber vielleicht denkst du mal drüber nach. Und das hat diesen Schwager so getroffen, dass er seine Zigarette ausdrückte und seit der Zeit nie wieder eine in der Hand nahm. Das heißt, Jesus hat eigentlich durch diesen Christusträgerbruder ihn ein bisschen rabiat aus seiner flachen Lage herausgeholt und ihn auf die Beine gestellt und hat gesagt: Nun steh mal auf. Und er stand sofort auf. Ich meine, dass wir das übertragen sollten auf vieles andere, dass wir nicht an diesen zwei Beispielen hängen bleiben, dass es darum geht, dass Jesus sagt: Steh auf. Das heißt, erwarte die Schritte zu deiner Hilfe nicht von den anderen, sondern ich stehe vor dir und ich möchte dich ermutigen, selbst Glaubensschritte zu gehen. Sicher will ich hier nicht predigen nach dem Motto: Bete mal und dann ist ab morgen alles gut. Das wäre sicher falsch. Für vielen ist dieses Aufstehen vielleicht nur der erste Schritt in eine richtige Richtung, die noch sehr viel Kampf erfordert, aber trotzdem einen Weg zur Befreiung für sein Problem. Dieser Kranke sagte, ich möchte getragen werden, aber Jesus sagte, steh auf und trage selbst. Er sagte, ich habe keinen, und trotzdem stand Jesus vor ihm. Eigentlich müsste er dieses K einklammern und sagen, ich habe einen. Ich las einen Bericht von diesem Admiral Byrd, der ein berühmter Polforscher ist, der dort monatelang im Eis war, ganz alleine. Unter der Eisfläche hat er sich so eine Höhle angelegt mit einem Ofen drin. Und dieser Ofen war so schlecht, dass das Kohlendioxid oft den ganzen Raum durchdrang und er bewusstlos wurde. Er musste also von Zeit zu Zeit immer wieder raus, um überhaupt Sauerstoff zu tanken. Und er war dort täglich am Verzweifeln, und zwar an seinem Leben am Verzweifeln, bis ihm dann endlich deutlich wurde, du bist nicht alleine. Das heißt, Gott ist bei dir, Jesus Christus ist bei dir. Und dieser Eindruck hat sich jeden Tag durchgehalten, sodass dieser Mann tatsächlich Tag für Tag getröstet wurde und aus dieser Eiswüste auch wieder herauskam, lebend. Am Anfang sagte er, ich habe keinen, aber dann hat er das K eingeklammert. Ich habe einen. Ich bin nicht alleine. Nun, dieser Mann wurde auf die Beine gestellt. Er nahm sein Bett, wie Jesus ihm das gesagt hatte, und ging umher. Da wurde er von den Frommen getroffen, von den Pharisäern. Die feierten gerade alle ein Fest dort. Ein Fest ist ja eigentlich ein Zeichen besonderer Nähe zu Gott. Es gab 3 Feste in Israel, wo alle Männer nach Jerusalem mussten, also in die Nähe Gottes kamen. Und in dieser Nähe Gottes bei dem Fest fragten sie, hör mal, lieber Mann, wie kommt es, dass du am Sabbat dein Bett trägst? Ich meine, Bett war damals so eine große Matte irgendwie, vielleicht mit einer Unterlage, nicht so mit Gestell wie bei uns. Denn in der Bibel steht doch, dass es verboten ist, am Sabbat eine Last zu tragen. Der Sabbat ist dieser 7. Tag in der Woche, an dem nicht gearbeitet werden darf in Israel. Und der sagte, wieso? Da hat mich gerade ein Mann gesund gemacht und er sagte, steh auf, nimm dein Bett und gehe umher. Und das habe ich getan. Da fragten sie, wer ist es denn? Und er sagte, habe ich keine Ahnung. Ist es nicht erstaunlich, dass Menschen von Gott eine wunderbare Hilfe in ihrem Leben erfahren oder von Jesus Christus? Eine Heilung erfahren und wenn man sie fragt, was ist denn der Hintergrund, sagen sie, ich habe keine Ahnung. Ich habe zwar eine Gebetserhörung gehabt, eine ganz wunderbare, großartig, aber mehr weiß ich nicht. Und Jesus findet ihn dann im Tempel und spricht ihn an. Das heißt, dieser Mann ging wohl doch in den Tempel, um Gott zu loben. Er hatte also schon die richtige Richtung gehabt. Er wollte sich bedanken für diese Heilung und Befreiung. Und Jesus spricht ihn dann an und sagte, sündige nicht mehr. Das heißt, die Wiederherstellung seiner Gesundheit beinhaltete auch Vergebung. Offensichtlich war er an seinem Problem selbst schuld gewesen. Denn er sagte ja, sündige nicht mehr. Und es ist schön, wenn Jesus nicht nur ein Problem wegnimmt, sondern auch Vergebung schenkt. Dieser Mann geht anschließend zu den Pharisäern und sagt, es war Jesus. Und die Pharisäer waren vor Ärger erregt und versuchten, Jesus irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich meine, dass in jedem von uns auch so ein Stück Pharisäer steckt, zumindest in mir, aber vielleicht auch in manchem anderen. Fromme Menschen, die sich über irgendein Verhalten ärgern. Die sagen, nach meiner Glaubensüberzeugung kann das nicht Gottes Wille sein. Ich denke an einen jungen Amerikaner, den ich kennenlernte, als der zum ersten Mal seine Schwiegereltern besuchte und sah, dass die Wein und Bier tranken, da war er entsetzt. Und sagte, in welches Sündenbabel bin ich hier hineingeraten? Und das sollen meine Schwiegereltern werden? Ja, woran hing das? Es gibt in der Bibel eine Stelle, die sagt, habet nicht lieb die Welt. Und da hatte er sich klar vorgestellt, was das bedeuten würde, die Welt nicht lieb zu haben. Und da gehören eben bestimmte Dinge nicht dazu. Und als er feststellte, für andere gehören die doch dazu, da war er außer sich und sagte, in meine Schablone passt das nicht rein. Das müssen gottlose Leute sein, meine Schwiegereltern. Inzwischen hat er gemerkt, dass das ganz gläubige und freundliche und liebe Leute sind, die Jesus wirklich lieb haben. Und an der Stelle finde ich es schön, wenn Jesus uns hilft, von solchen Schablonen frei zu werden, um ihn zu sehen. Und ich glaube, dass er da bei uns allen viele Arbeit hat, auch an dieser Stelle. Das Wunder von Halle 5 bestand nicht darin, dass dieser Mann einen Helfer bekam, der ihn schnell in diesen See warf, sondern dass hier jemand, der hoffnungslos am Boden lag, von Jesus auf die Füße gestellt wurde. Da war jemand, der erwartete, dass andere ihn auf die Beine stellen. Und Jesus sagte, nein, stell dich bitte selbst auf deine Beine, steh auf, tu einen Glaubensschritt. Da war jemand, der erwartete, getragen zu werden von anderen. Und Jesus sagte, nein, trage dein Bett, das heißt deine Last, selbst. Und dieser Mann konnte das tun. Er wurde befreit von Kraftlosigkeit, von Hoffnungslosigkeit und von Bitterkeit. Ich weiß nicht, wo die Probleme heute Morgen im Leben von jedem von uns liegen. Die werden ganz verschieden sein. Aber es wäre schon gut, einmal zu prüfen, wenn Jesus vor dir steht und sagt, stehe auf, was das für dich bedeutet, wovon er dich befreien möchte und ob du überhaupt Glauben dafür hast, dass das geschieht. Das Wunder von Halle 5 ist das Wunder, dass einer da ist, dass er nicht mehr sagen konnte, ich habe keinen, sondern ich habe einen. Und dieser eine versteht mich, aber er schaltet meinen Willen nicht aus, sondern ein. Er hilft mir selbst aufzustehen und Gott loben zu lernen. Und das wünsche ich jedem von uns, dass er spürt, was Jesus ihm sagt, damit er in seinem Namen aufsteht und die richtigen Schritte in seinem Leben tut.